Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Was für ein wunderbarer Gottesdienst. Es ist gut, am Sonntagmorgen im Gottesdienst zu sein und das Wort Gottes zu hören und dass der Heilige Geist unsere Herzen erquickt. Und ich glaube, das wird er auch heute Morgen tun. Deswegen hat er uns alle hier zusammengerufen. Es geht um das Thema Hoffnung. Nein, es geht nicht um das Thema Hoffnung, es geht um Hoffnung. Das ist mehr als ein Thema. Das ist ein Wort von Gott, das er uns zuspricht, um uns Ausblick zu geben auf die Zukunft und um unsere Erwartung in unseren Herzen auszujustieren, auszurichten. Gerade eben kam mir das so in Sinn, Lukas Kapitel 5, Vers 15, da heißt es, aber die Rede über Jesus verbreitete sich umso mehr und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Es gibt mehrere solche Stellen in den Evangelien, wo es heißt, dass die Menschen kamen, um Jesus zu hören und geheilt zu werden. Sie wussten also, dieser Jesus, wenn ich zuhöre, was er sagt, dann besteht die Möglichkeit, dass ich geheilt werde. Und deswegen gingen sie. Das heißt, sie hatten eine Hoffnung, dass sie geheilt werden. Ich weiß nicht, wie es heute Morgen um deine Hoffnung bestellt ist. Mal so ganz allgemein. Nachdem ja manche von uns, nicht alle, aber manche von uns schon in einem fortgeschrittenen Alter sind, ich zähle mich dazu, ist das ja so, dass mit fortgeschrittenem Alter nicht automatisch die Hoffnung wächst. Es kann sogar eher der Fall sein, dass das Gegenteil eintritt. Wir sind abgenutzt vom Leben. Unsere Wahrnehmungen, unsere Gefühle, unsere Sinne, unsere Belastbarkeit. Wir haben schon fast alles gesehen, bilden wir uns ein. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also worauf soll ich denn noch warten? Welche Art von Erwartung, welche Art von Hoffnung soll ich denn noch mitbringen in meinem Alter? Also die, die da hinausgelaufen sind, um Jesus zu hören und geheilt zu werden, die waren bestimmt nicht alle 15 oder 16 Jahre alt. Denn die Jungen sind ja meistens fit. Da ist Krankheit nicht so das Thema. Krankheit ist eher das Thema, wenn wir älter werden. Um Krankheit geht's aber gar nicht heute Morgen. Es geht um Hoffnung. Hast du noch Hoffnung? Und wir wollen uns da ein paar, es wird länger als ein Gottesdienst dauern, ihr könnt es euch sehr bequem machen. Nein, wir führen das natürlich fort an einem anderen Sonntag. Aber damit ihr schon mal wisst, was da in Vorbereitung ist für euch als Botschaft, Hoffnung anstelle von Furcht und Verzweiflung. Ja, das heißt auch, und das hat mich besonders gefreut, ich kenne euch noch nicht so gut mit Namen, außer ich habe direkt mit euch zu tun, aber jetzt heute Morgen, danke, dass du nach vorne gekommen bist, um zu berichten, was im Krankenhaus geschehen ist, Bibeln, die verteilt werden. Und der Herr hat natürlich auch einen Blick auf jeden Einzelnen von uns, aber auch auf uns als Gemeinde. Und auch da gibt es eine Botschaft der Hoffnung. Es ist also mitnichten der Plan Gottes, dass diese Gemeinde aufgrund biologischer Situation langsam wegstirbt. Amen. Dankeschön. Ganz und gar nicht. Das ist nicht der Plan Gottes für diese Gemeinde, sondern er hat Gedanken der Hoffnung und der Zukunft. Das ist ja schier unvorstellbar und fast unglaublich. Wie sollen wir denn das, was sollen wir denn damit tun? Im Hebräerbrief, wir kommen noch dazu, hoffentlich heute oder ansonsten in der nächsten Predigt, da geht es darum, dass wir die Hoffnung ergreifen. Bei all den Aussprüchen Gottes, bis auf wenige Ausnahmen, gibt es keinen Automatismus. Also nur weil es gesagt ist oder nur weil es geschrieben ist, wird es auch so eintreten. Sondern Gott sucht immer Menschen, mit denen er zusammenarbeiten kann, die bereit sind, sein Wort zu glauben, aufzunehmen und dann damit zu laufen und damit eben auch ihr Leben und das Leben von anderen Menschen zu verändern. Das heißt, die sind mit der Kraft der Hoffnung und des Glaubens unterwegs. Und wir wissen ja aus dem Korintherbrief, es bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. So, und alle drei sind gleich wichtig. Und als der Herr mir aufs Herz gelegt hat, ist mir das aufgefallen, als der Herr mir aufs Herz gelegt hat, über Hoffnung zu sprechen heute Morgen, habe ich mal in meinen Unterlagen geguckt, es gab keine Predigt über Hoffnung. Ich habe noch nie eine Predigt explizit zum Thema Hoffnung erarbeitet. Da habe ich mir gedacht, das ist doch allerhand, wird höchste Zeit, dass sowas passiert. Und dann denkt man sich auch so, naja gut, Hoffnung ist ja ein leicht zugängliches Thema, jeder von uns weiß ja, was Hoffnung ist, da muss man auch gar nicht so viel sagen. Ich sehe mich getäuscht. Hoffnung ist gar kein so ein allgemein leicht zugängliches Thema, sondern eher das Gegenteil ist der Fall, weil wir meinen, dass Hoffnung irgendwie so allgemein und ja, jetzt auch keine besondere Definition braucht und wir uns vielleicht auch persönlich noch nie sehr eingehend mit diesem Thema beschäftigt haben. Deswegen führt neben Glaube und Liebe die Hoffnung ein bisschen ein stiefmütterliches Dasein. Sie findet nicht so große Beachtung, sie wird als selbstverständlich in unserem Leben gesehen. Und als ich dann begonnen habe, im Verlauf der Vorbereitung der Predigt, mich mit der Hoffnung zu beschäftigen, ist mir aufgefallen, was es bedeutet, wenn die Hoffnung verloren ist. Natürlich gibt es dramatische Situationen, wo jemand am Rettungsseil hängt, das ist seine letzte Hoffnung. Das Seil reißt, die Hoffnung ist verloren, das ist dramatisch, das Ende ist dann in so einem Fall höchstwahrscheinlich der Tod. Aber das ist ja nicht typisch für unser Leben. Dass Hoffnungen verloren sind, das passiert wahrscheinlich jedem von uns. Das bedeutet aber in der Regel nicht das Ende unseres Daseins, sondern es bedeutet eben, dass wir halt wieder mal eine Hoffnung irgendwo begraben, so still und heimlich, ohne uns groß damit zu beschäftigen, was das eigentlich bedeutet, dass wir wieder mal eine Hoffnung begraben haben. Denn diese Hoffnung war ja mal eine treibende Kraft in unserem Leben. Hoffnung, ich habe mich da ein bisschen im Lexikon schlau gemacht, bedeutet auf etwas zu warten, was noch nicht geschehen ist, aber in Gottes Wort ausdrücklich verheißen ist. Das wäre eine Definition mit Bezug auf die Bibel. Eine weltliche Definition. Hoffnung ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, also Zuversicht ist da drin, mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird. Ja, ich denke, das kommt ganz gut hin. Dann geht es aber weiter, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Also Hoffnung ist irgendwie was Ungewisses. Und deswegen nimmt es vielleicht auch nicht so den ganz prominenten Platz in unserem Leben ein. Hoffnung ist irgendwie so, naja, also auf jeden Fall anders als Glauben. Glaube ist eine feste Gewissheit, schreibt der Luther. Bei manchen ist es auch eine feste Ungewissheit. Das sind die Ungläubigen. Die sagen, Glauben heißt nichts wissen. Das ist die säkulare Definition. Die biblische Definition ist, Glauben ist eine feste Gewissheit. Und diese Gewissheit kommt nicht aus unserem Hirnkastel, sondern diese Gewissheit kommt direkt aus der Bibel, weil wir das wissen, was geschrieben steht. Amen. Und das ist Gottes Wort. Dein Wort steht in Ewigkeit. Wow. Da kann kein Menschenwort mithalten. Himmel und Erde werden vergehen, aber dein Wort wird nicht vergehen. Liebe Freunde, lasst uns das nicht vergessen. Gerade eben haben wir dieses schöne Lied gesungen mit 4 Strophen. Danke für die schöne Klavierbegleitung über Gottes Wort und welche Zuversicht das ist in unserem Leben. Ja, so ist das. Also, Glaube ist eine feste Gewissheit. Und Hoffnung, naja, irgendwie, ja. Die biblische Hoffnung, es gibt also auch da eine weltliche, eine menschliche Hoffnung, die ja irgendwie so Ende offen. Man hofft was Gutes, aber man weiß nicht wirklich, was am Ende dabei rauskommt. Aber man hofft, ja. Die geistliche Hoffnung, die biblische Hoffnung, die ist mit einer Gewissheit belegt, weil sich unsere Hoffnung nicht auf irgendein Hirngespinst oder ein Luftschloss bezieht, sondern unsere Hoffnung bezieht sich ja auf eine Zusage Gottes, also auf ein Wort aus der Bibel, auf eine Verheißung. Oder unsere Hoffnung bezieht sich auf das Wesen und den Charakter Gottes, wo wir sagen, ich kenne doch meinen Gott, ich kenne doch meinen Jesus, ich glaube, dass der was tun will in meinem Leben, was Gutes. Also ich darf was Positives, sogar was außergewöhnlich Positives erwarten, etwas Wünschenswertes, dass es eintritt. Hoffnung ist also ein starker Handlungsantrieb und Hoffnung hat Vorstellungen von positiven Möglichkeiten in der Zukunft. Legen wir das mal um auf unsere Gemeinde hier. Was für positive Vorstellungen hast du von der Gemeinde hier? Nimm es mal mit nach Hause. Wir sind ja alle Teil der Gemeinde hier. Egal, ob du Mitglied bist oder nicht, du bist Teil der Gemeinde hier. Es ist ja die Versammlung der Herausgerufenen und in dem Fall hier auch der Zusammengerufenen. Wir versammeln uns hier unter dem Namen Jesus. Und nochmal zurück zur säkularen, zur weltlichen Definition, zur menschlichen Definition. Da kämen dann so flotte Sprüche wie Hoffnung stirbt zuletzt, also da ist überhaupt keine Hoffnung drin. Oder ganz minimal, das ist so eine Durchhalteparole, irgendwie so, ich ziehe mich am eigenen Zopf aus dem Sumpf. Hoffnung stirbt zuletzt, also lasst uns wenigstens an dem Funken der Hoffnung, Entschuldigung, im Wort Gottes gibt es keinen Funken der Hoffnung. Das ist ein Fels der Hoffnung. Unsere Hoffnung ist begründet, denn sie gründet sich ja auf Gott. Und Gott ist ja nicht wankelmütig, dass er heute mal so und morgen mal so und übermorgen irgendwie nach Laune und Wetterlage entscheidet. Oder nach Größe des Geldbeutels und Länge der Gebetszeit. So ist unser Gott nicht. Gott entscheidet auch nicht nach religiöser Leistung. Gott entscheidet nach seinem Charakter. Er entscheidet nach seinen Plänen. Er entscheidet ganz nach seinem Wesen. Und deswegen ist es gut, dass wir uns mit der Hoffnung, wie sie in der Bibel dargestellt wird, beschäftigen. Aber auch von denen lernen, die ihre Hoffnung verloren haben. Und wir werden uns da ein paar Beispiele anschauen. Renommierte Männer und Frauen Gottes, die uns bekannt sind. Moses, Abraham, David. Die Gewaltiges mit Gott erlebt haben. Und trotzdem an einen Punkt gekommen sind. Ja, dazu dann gleich mehr. Meine Hoffnung bist du, Herr. Amen. So ging es den Menschen, die in die Predigten von Jesus gegangen sind, um ihn zu hören und geheilt zu werden. Bei Jesus gibt es diese Möglichkeit immer, ihn zu hören und geheilt zu werden. Jeremia 29, 11. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über dich denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil. Hört ihr? Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil. Nicht nur dann, wenn wir es ordentlich verbockt haben oder schwer geschlampert haben, stehen wir in Gefahr, dass Gedanken der Verdammnis gegen uns sprechen und uns unter das Gericht bringen wollen, wo wir uns mit Schuld aufhäufen und uns in Finsternis befinden, obwohl ja Römer 8,1 sagt, so gibt es nun keine Verdammnis für solche, die in Christus Jesus sind. Amen. Das müssen wir uns auf unsere Stirn schreiben, auf unsere Handgelenke und auf jeden Fall auf den Badespiegel. Es gibt keine Verdammnis für solche, die in Christus Jesus sind. Das ist so wichtig, weil der Teufel immer mit der gleichen Masche kommt. Er ist der Ankläger der Brüder, lesen wir in der Offenbarung. Er kommt immer mit dem gleichen Trick, für dich gibt's keine Hoffnung. Du bist jetzt leider, jetzt bist du wirklich zu weit gegangen. Diesmal hast du es über, das war einmal zu viel. Jetzt ist aber auch mal Schluss. Und dann kommt er mit Gedanken der Verdammnis und die Krankheit, die hast du wohl zurecht. Denn das hast du dir durch deine Sünde eingehandelt. Schon mal erlebt in deinem Leben? Krankheit als Bestrafung Gottes, weil du so ein Sünder bist? Und warum heißt es denn dann, fürwahr, er trug unsere Schuld hinauf ans Kreuz? Und im Kolosserbrief, dass der Schuldbrief, der gegen uns lautete, zerrissen wurde am Kreuz? Liebe Freunde, der Schuldbrief ist zerrissen. Gott sitzt nicht im Himmel und überlegt, wie er dich als nächstes bestrafen könnte. Ganz im Gegenteil, gerade haben wir es ja gelesen. Wahrscheinlich haben wir es schon wieder vergessen. Jeremia 29, 11. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über dich denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens. Gedanken des Friedens. Shalom ist es im Hebräischen. Wisst ihr, was Shalom eigentlich bedeutet? Frieden ist nur eine Übersetzung. Wohlstand, Wohlbefinden, Wohlergehen, Ganzheit. Es bedeutet Frieden und Erfüllung und Ganzheit für dein ganzes Leben, Geist, Seele und Leib. Alles Wohlergehen, praktisch ein paradiesischer Zustand. Das ist Shalom. Jerusalem, die Stadt des Friedens, wo der Fürst des Friedens wohnt. Wenn er dann mal hier auf der Erde ist, Jesus, wenn er zurückkommt. Und er kommt bald. Spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Hoffnung ist also ein Gegenbegriff zur Furcht. Hoffnung stellt uns Erfreuliches in Aussicht. Hoffnung ist auch der ideale Gegenbegriff zu Hoffnungslosigkeit. Klingt banal, aber denkt man manchmal nicht so. Viele Menschen, gerade in unserer Zeit, sind von Hoffnungslosigkeit geplagt. Und es sind nicht unbedingt die Alten. Die haben schon viel erlebt und können manches abfedern und mit manchen Situationen ganz gut umgehen, weil sie Erfahrung, Lebenserfahrung mitbringen, weil sie das Wort Gottes kennen. Gerade bei den Jungen ist es eher so, dass sie hoffnungslos sind. Also sie sagen, wie soll das weitergehen? Wohin gehen die Veränderungen? Es wird ja nicht besser. Eigentlich, wenn du dich umschaust, es wird schlechter. Also Hoffnung ist der Gegenbegriff zur Hoffnungslosigkeit. Und da lesen wir jetzt in der Schrift, ich bin immer noch bei der Einleitung, ja. Da lesen wir, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung. Liebe Freunde, das ist das Evangelium, dass wir überreich sind in der Hoffnung. Mein lieber Mann, da hätten wir heute Morgen doch manches Fläschchen aufzufüllen, oder? Überreiches Mann, da tuppt dich jemand auf die Schulter und sagt, und wie steht's um deine Hoffnung? Und du sagst, wie aus der Pistole geschossen, ich bin überreich in Hoffnung. Die Leute würden sagen, sie ist verrückt geworden. Und dabei ist es biblisch ganz normal, dass wir überreich sind in der Hoffnung. Wir dürfen das sogar sagen und glauben, dass wir überreich sind in der Hoffnung. Vielleicht fühlen wir uns nicht so. Dann wird's Zeit, dass du deine Gefühle an den biblischen Text anpasst. Amen. Nicht der Text muss unseren Gefühlen gefallen. Wir lesen ja manchmal die Bibel und wir glauben so, wenn wir dann die Texte lesen, wir müssen jetzt dem Wort Gottes Sinn geben irgendwie. Ja, und dann hirnen wir los. Nein, wir müssen nicht dem Wort Gottes Sinn geben, sondern das Wort Gottes muss unserem Leben Sinn geben. So, das Wort Gottes muss unser Leben formen und nicht wir das Wort Gottes so formen, dass es unseren Gefühlen und Erwartungen entspricht. Ja, da an Heilung glaube ich zum Beispiel gar nicht, weil ich kenne da eine Frau, die hat auch gebetet und die wurde nicht geheilt. Und neulich, da haben drei bei uns in der Gemeinde für einen Bruder gebetet, dass er geheilt wird und der Bruder wurde nicht geheilt. Also das mit der Heilung, das ist für mich ein Problem. Aha. Es ist vielleicht besser, wenn du deinen Glauben an Heilung an das Wort Gottes anpasst. Weil sonst deine Erwartungen eventuell ganz verkehrt sind. Sie kamen, um ihn zu hören und geheilt zu werden. Heute Morgen ist Jesus da. Mit aller seiner Kraft. Der Gott der Hoffnung, damit ihr überreich seid in der Hoffnung, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein, untereinander Christus Jesus gemäß. So, da haben wir schon mal zwei Bezeichnungen, der Gott der Hoffnung, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung. Und wenn wir uns verschiedene Personen aus der Bibel jetzt anschauen, wir kommen heute Morgen erstmal nur zu einer, wollen wir hier aus Römer 15,4 mitnehmen, da ist auch gleich von Abraham die Rede, alles was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Also jetzt haben wir es in zwei unterschiedlicher Weise gehört. Der Gott der Hoffnung, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung. Und hier nochmal Ausharren, Ermunterung durch die Schriften. Dadurch haben wir Hoffnung. Hoffnung fällt nicht vom Baum. Hoffnung gibt es auch nicht an der Ausgangstüre. Hoffnung gibt es auch nicht durch ein Traktat. Sondern Hoffnung kommt durch die Schrift und durch das Ausharren. Und wie Menschen ausgeharrt haben, das erfahren wir, denn alles, was früher geschrieben ist. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, am Beispiel vom Abraham gleich. Er hatte eine Verheißung und somit Hoffnung durch Gott, dass eben ein Nachkomme in seinem Leben da sein wird. Wir wissen, es hat sich ziemlich lange hingezogen, 25 Jahre. Als Gott dem Abraham erschien zum ersten Mal, war er 75 Jahre alt. Als der Isaak geboren wurde, war Abraham 100 Jahre alt. Und in der Zwischenzeit wurde die Hoffnung ziemlich dünn beim Abraham und bei der Sarah auch. Wir kennen ja die Geschichte, wahrscheinlich wir alle. Ja. Und hier der David in dem Psalm, Er spricht darüber, was mit dem Menschen geschieht, wenn die Hoffnung verloren scheint. David, der ja auch viel Verfolgung erlebt hat, gejagt wurde jahrelang vom Saul, der ihm nach dem Leben trachtete, als Getriebener durch Israel fliehen musste, mit meiner Stimme schreie ich um Hilfe, flehe ich zum Herrn, ich schütte mein Anliegen vor ihm aus, meine Not erzähle ich vor ihm, als mein Geist in mir ermattete. Das ist dann, wenn die Hoffnung gesunken ist. Der Geist in uns, wir sind ja Geist, Seele und Leib, der Geist ist nicht der Verstand, muss ich nochmal ganz deutlich sagen. Der Geist ist das Herz, das innerste Wesen. In Sprüche heißt es, der Geist des Menschen ist die Leuchte des Herrn. Okay? Das ist dein innerstes Wesen. Gott wohnt in deinem Herzen, nicht in deinem Kopf. Unser Verstand wird erleuchtet, wenn unser Herz erleuchtet ist. Und wenn wir es zulassen, dass unser Verstand erneuert wird nach dem Wort Gottes, dann ist Licht da im Kopf. Aber es geschieht nicht automatisch, sondern es braucht Erneuerung. Als mein Geist in mir ermattete. Das heißt, die Kraft in seinem Herzen, die war verloren. Das, was ihn vorher angetrieben hat, das war weg. Als mein Geist in mir ermattete, da kanntest du meinen Pfad. Er hat seine Augen noch auf Jesus. Auf dem Weg, den ich wandle, haben sie mir heimlich eine Schlinge gelegt. Schau zurecht und sieh, ich habe ja niemanden, der etwas von mir wissen will. Verloren gegangen ist mir jede Zuflucht. Niemand fragt nach meiner Seele. Zu dir habe ich um Hilfe geschrien, Herr. Du bist meine Zuflucht, horche auf mein Schreien, denn ich bin sehr schwach. Und jetzt kommt das Entscheidende, führe aus dem Gefängnis heraus meine Seele, damit ich deinen Namen preise. Er spricht einmal vom Geist und dann spricht er auch von der Seele. Gehen wir jetzt nicht näher darauf ein, ich wollte euch bloß darauf aufmerksam machen. Das ist ein Unterschied. Die Seele ist in Gefangenschaft, die Gefühle, der Wille, der Verstand, das ist die Seele. Unser Denken, Fühlen, Wollen. Psyche, griechisch. Das ist die Seele. Das heißt, die Gefühle sind bedrückt. Der Verstand ist verdunkelt. Die Gedanken sind schwer. Das ist Depression. Das ist, wenn die Hoffnung verloren ist. Man resigniert. Man wird müde. Man ist dabei, aufzugeben. Das ist dann, wenn man die Hoffnung verloren hat. Wir müssen die Hoffnung nicht aufgeben, denn der Herr hat ja Gedanken des Friedens und der Hoffnung mit uns und für uns. Und hier wird das beschrieben, Sprüche 13, Vers 12, eine hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Ja, wenn sich eine Zusage Gottes lange, lange hinzieht, so wie bei Abraham und Sarah zum Beispiel, dann geschieht es, dass das Herz müde wird, der Geist ermattet, der Glauben daran, dass sich diese Zusage Gottes erfüllt, immer dünner wird, irgendwo aus unserem Blick gerät. Und dann fangen wir an, menschliche Erklärungen zu suchen. Ach ja, dann nehme ich doch mal lieber die Magd. Vielleicht hat Gott es so gemeint. Jetzt zeugen wir den Nachkommen mit der Magd, mit der Hagar. Wir kennen ja die Geschichte. Und so ein Mensch, der das genauso erlebt hat, da wollen wir jetzt noch kurz reinschauen, das ist der Moses. Mose, wissen wir, Hebräerkind, zu einer Zeit, als der Pharao in Ägypten die Anordnung gab, weil die Israeliten zu viele wurden, alle neugeborenen Kinder sollen ermordet werden. Und dann hat eine hebräische Frau, die hat ihr Kind in einem kleinen Schilfkörbchen oder Binsenkörbchen versteckt und abgedeckt und hat es dann auf den Nil raustreiben lassen, dieses Körbchen. Und die Tochter des Pharao, die gerade dort ihr Bad genommen hat an dieser Stelle, die sah dieses, oder Weidenkörbchen, die auch immer, die sah dieses Körbchen und da trieb eben dieses Kleinkind drin, hat es aufgemacht, war ein kleiner Hebräerjunge, das hat sie gleich gesehen, da war auch das Hebräertuch oben drüber. Und obwohl sie wahrscheinlich die Anordnung des Vaters kannte, nämlich dass alle hebräischen Kinder getötet werden, alle Säuglinge getötet werden müssen, sie hatte den Wunsch nach einem Kind, also hat sie das Kind mit nach Hause genommen und die Schwester von dem kleinen Mose, die stand in der Nähe, hat alles beobachtet und hat dann wie zufällig ging sie dorthin und hat gesagt, ach was, so ein schönes Kind und hin und her und dann hat sie gesagt, wünscht vielleicht die Tochter des Pharao, dass ich eine hebräische Frau finde, die dieses Kind stillen wird. Und das war natürlich dann die Mutter von Mose, die das Kind gestillt hat. Also das heißt, Mose war mehrere Jahre zu Hause bei seiner Mutter, bei den Hebräern, bei den Israeliten, hat sicherlich da viel gehört über das Volk Gottes, über die Zusagen Gottes, über die Verheißungen Gottes, bis er dann schließlich in späteren Jahren zum Pharao, zum Hof des Pharao dann geschickt wurde, um dann dort aufzuwachsen und bis zu seinem 40. Lebensjahr blieb er am Hof des Pharao. Und dann, wissen wir, sind verschiedene Zwischenfälle gewesen, die Mose dazu gezwungen haben, das Land zu verlassen, zu fliehen, weil er einen Ägypter erschlagen hatte und er wurde dabei beobachtet. Und dann kam auf eben, dass er ein Hebräer ist und er hat den ganzen Zorn des Pharao zu spüren bekommen und Moses ist geflohen. Er hatte sich eigentlich gesehen, dass er der Befreier Israel sein wird. Seine israelitischen Brüder und Schwestern, die haben die Pyramiden gebaut, die Städte des Pharao gebaut und Mose hat das alles beobachtet und er dachte, er ist der Retter Israels und Gott hat ihn gesandt und er wird sein Volk in die Freiheit führen. Das war für Mose irgendwie klar. Und dann kam alles ganz anders. Er musste fliehen, er war in der Wüste, er kam zum Berg Horeb und dort traf er dann die Zippora, eine hübsche junge Frau, eine Viehhirtin, eine Schafhirtin, so, zusammen mit ihren 6 Schwestern. Der Schwiegervater Jethro war auch da. Er sagt, lasst den Mann herein, der so freundlich zu euch war und dann auf jeden Fall Zippora und Mose heiraten. Da war Mose 40 Jahre alt. Das ist die Vorgeschichte. Und dann hütete Moses 40 Jahre lang die Schafe. Und auf diese Situation schauen wir jetzt noch ganz kurz und dann schließe ich für heute ab. Da ist also der Mose nach 40 Jahren, der Befreier Israels. Der Traum war längst tot. Die Hoffnung, dass Gott jemals noch in seinem Leben irgendwas tun wird, war längst erloschen. Wir können das sehr gut nachlesen, du kannst es zu Hause nachlesen, 2. Mose Kapitel 3 und Kapitel 4, als Gott dann zu Mose spricht, das ist die Begegnung mit dem brennenden Dornbusch und Gott spricht aus dem brennenden Dornbusch, tritt doch heran, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Und zum ersten Mal, das musst du dir mal überlegen. Ich weiß nicht, wie es irgendeinem von uns ginge, wenn Gott 4 Monate nicht zu uns reden würde. Ich würde denken, ich bin vom Glauben abgefallen. Ich weiß nicht, wie es mir gehen würde. Wenn ich 4 Monate lang, obwohl ich in der Bibel lese, obwohl ich bete, obwohl ich Umgang mit Geschwistern habe, ich höre kein Wort der Ermutigung vom Herrn. Nichts erreicht mein Herz. Es ist wie abgeschnitten. Wie sagt es Hiob so schön? Hiob Kapitel 14. Es gibt Hoffnung für den Baum, wenn er abgehauen ist. Was? Ist doch grauenhaft. Was für eine Hoffnung soll das denn sein? Hiob 14, Vers 7. Denn es gibt Hoffnung für den Baum, wenn er abgehauen ist. Denn die Wurzeln die nah am Wasser sind und den Geruch des Wassers aufnehmen, von diesem Geruch und von der Nähe zum Wasser treibt wieder ein Pflänzling, ein Sprössling in diesem Stamm. Das ist die kleine Hoffnung, die aus diesem Stamm hervorkommt. Und hier haben wir jetzt diesen Mann Gottes, den Mose, eine Eiche von Mann und abgehauen, mitten im schönsten Wuchs, im 40. Lebensjahr und dann 40 Jahre lang ohne Wasser. Und jetzt kommt die Begegnung mit Gott. Und Gott spricht zu ihm und sagt hier zu ihm unter anderem, nun geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du die Söhne Israel aus Ägypten herausführst. Mose antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Was war denn die Identität von Mose? Solange er in Ägypten war, war er der Prinz. Er war der Sohn des Pharao, der Nachkomme des Pharao. Er hatte eine fantastische Laufbahn vor sich. Seine Identität war völlig klar. Und dann, je mehr er realisiert hat, dass er ja ein Hebräer ist und diese Berufung Gottes, dass er das Volk Israel befreien wird, je mehr er das aufgenommen hat, umso mehr hat sich seine Identität geändert und er war der Befreier Israels. Aber als er jetzt am Horeb, als Gott zu ihm sprach, als Gott ihn ansprach nach 40 Jahren, Moses war gar nichts, nichts. Er hatte keine Hoffnung, keine Erwartung, dass irgendwas passieren wird. Ich weiß nicht, wie es dir mit der Gemeinde geht. Wie groß ist deine Erwartung? Und dann musst du mal nachlesen, 2. Mose Kapitel 3 und Kapitel 4. Ein ganzes Kapitel lang redet Gott auf Mose ein, dass er nach Ägypten gehen soll. Und ein ganzes Kapitel lang weigert sich Moses, von Gott überredet zu werden, nach Ägypten zu gehen. Das heißt, er hat nicht nur die Hoffnung verloren und den Glauben verloren, er hat seine Identität verloren. Gott ist so weit weg. Und das ist schon auch unglaublich. 40 Jahre lang hört Mose nichts von Gott. Er war in der Isolation. Die Isolation ist sehr gefährlich. Wir sehen das auch beim Propheten Elia. Er war alleine, als ihn die Hoffnung geraubt wurde durch die Prophetin Isabel und ihren Geist. Und Moses ist am Ende so genervt, dass er sagt, ach Herr, sende doch wen du willst, aber lass mich in Ruhe, ich gehe nicht. Und Gott sagt dann am Ende ein Machtwort, und er sagt, jetzt ist aber Schluss, Mose, du gehst. Er ging. Er ging, und wenn wir dann die Geschichte von Mose zu Ende lesen, dann lesen wir, ich lese das noch zum Abschluss vor, bevor wir jetzt zum Ende kommen, 5. Mose 34, Vers 10. Also wir haben jetzt die Geschichte hier vor Augen, wie Gott zu Mose spricht aus dem brennenden Dornbusch am Horeb. Wisst ihr, was Horeb heißt, übersetzt? Trostlosigkeit. Ein wüster Ort. Unfruchtbarkeit. Das war der Zustand von Moses, als er Gott dort getroffen hat. Trostlos. Wüster Ort. Da hat nichts mehr geblüht. Aber am Ende seines Lebens, als er 120 Jahre alt war und gestorben war, da heißt es 5. Mose 34, und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr gekannt hätte von Angesicht zu Angesicht, mit all den Zeichen und Wundern, mit denen der Herr ihn gesandt hatte im Land Ägypten, am Pharao und an all seinen Knechten und an seinem ganzen Land zu tun. und mit all der starken Macht und mit all dem Großen und Furchtbaren, das Mose vor den Augen von ganz Israel getan hat. Wow! Was für ein Zeugnis! Kein Prophet in der Größe. All die Machttaten, all die Wundertaten, all, davon war auf Horeb nichts zu sehen. Nicht einmal eine Spur war davon zu sehen. Und lieber Bruder, liebe Schwester, heute Morgen schicke ich dich mit dieser Botschaft nach Hause. Hab Hoffnung für die Gemeinde hier. Ergreife Hoffnung. Ja, du siehst heute vielleicht noch gar nichts. Du kannst es nicht mal vorstellen. Aber Gott verändert sich nicht von Mensch zu Mensch. Gott ist nicht mit Mose mehr, als er mit dem Hans Christoph ist, zum Beispiel. Glaubst du das, Hans Christoph? Gott ist mit dir, so wie er mit Mose gewesen ist. Die Hoffnungslosigkeit bei Mose war riesig, unerträglich groß. Gott hat lange gebraucht, um ihn überhaupt zu erreichen. So schlimm ist es bei uns noch nicht. Und jetzt schafft Gott Hoffnung. Lasst uns beten. Herr Jesus, du sagst, bei dir sind alle Dinge möglich. Wir haben schon heute Morgen gebetet für die Menschen hier in München, für die, die in Verantwortung sind in unserem Land. Wir beten, Herr, dass du Weisheit schenkst und das Schicksal unseres Landes zum Guten hinausführst, nach deinem Willen. Dass du dein Wort sendest in unser Land. Dass du dein Wort aufrichtest in unserem Land. Dass du dein Wort aufrichtest in dieser Stadt. Und Herr Jesus, wir beten, dass du dein Wort und dass du deinen Namen groß machst hier in dieser Gemeinde. Dass du Hoffnung schenkst und deine Pläne offenbarst und auch neue Mitarbeiter sendest und alte ermutigst und erquickst. Dass wir zusammen deinen Plan tun, Herr, und diese Gemeinde aufblüht nach deinem Wohlgefallen. Wir bitten dich, dass du Gnade schenkst, du Herr. Gnade über alles Bitten und Verstehen hinaus. Und wir danken dir von ganzem Herzen. Im Namen Jesus. Amen. Gott segne euch.